Für uns war die zentrale Frage, um die es in dem Stück geht, die: Was kann Kunst bewirken in Zeiten, die zunehmend autoritär und gewalttätig werden?
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kantinengespräche. Mein Name ist Susanne Bieler und ich bin Musikdramaturgin am Tiroler Landestheater. Die Spielzeit 2021-22 geht ja in großen Schritten auf das Ende zu und die letzte Oper, mit der wir die Saison im Musiktheater abschließen wollen, ist eines der populärsten Werke des großen italienischen Komponisten Giacomo Puccini, nämlich Tosca. Tosca, die Titelfigur der Oper, ist eine berühmte Sängerin. Sie sagt oder vielmehr singt im zweiten Akt: Ich lebte für die Kunst, ich lebte für die Liebe. Nie tat ich einer Seele etwas zuleide. Doch dann nimmt ihr Leben eine radikale Wendung. Ihr Geliebter, der Maler Mario Cavaradossi, unterstützt den aus dem Gefängnis geflohenen und verfolgten Oppositionspolitiker Angelotti und bringt ihn in ein geheimes Versteck. Der brutale Polizeichef Scarpia wittert dadurch seine Chance, gleich zwei Ziele zu erreichen: sich mit Hilfe von Erpressung die begehrte Sängerin gefügig zu machen und den Rivalen und politischen Gegner Cavaradossi auszuschalten. Er schürt die Eifersucht Toscas und lässt den Maler inhaftieren und vor ihren Augen foltern. Es gelingt Scarpia zwar nicht, die Liebe der beiden zu zerstören, dafür aber ihr Leben. Seine Intrige führt letztlich aber auch zu seinem eigenen Tod. Ja, über dieses Werk, das ja eine ziemlich heftige Geschichte erzählt, aber zugleich wunderschöne Musik zu bieten hat, spreche ich heute mit dem Regisseur Thilo Reinhardt. Er arbeitet freischaffend an vielen großen Theatern, insbesondere in Deutschland, zum Beispiel in Berlin, an großen Opernhäusern, an den Staatstheatern Braunschweig, Osnabrück und Darmstadt, in Köln, an der Oper Leipzig. Für eine Inszenierung hat er auch in der Zeitschrift Opernwelt eine Nominierung als Regisseur des Jahres bekommen. Und in Österreich war er auch schon in der Oper Burg Gars und bei den Festspielen St. Margareten beschäftigt. Und er war auch schon zweimal hier in Innsbruck am Tiroler Landestheater. Vielleicht haben Sie ja seine Inszenierung gesehen von Antonín Dvořáks Rusalka und von Simon Boccanegra von Giuseppe Verdi. Beides sehr besondere Sichtweisen auf die Oper, die man vielleicht nicht erwartet. Und insofern sind wir schon sehr gespannt auf die Tosca. Und über dieses Werk werden wir nun sprechen und du wirst uns nun ein bisschen mehr darüber erzählen, Thilo. Du hast ja die Tosca schon einmal inszeniert. Was fasziniert dich persönlich denn so sehr an dieser Oper, dass du gesagt hast, ich mach die nochmal, als das Angebot auf dich zukam?
Eigentlich, dass man jedes Mal, wenn man diese Tosca macht, am Ende denkt, das könnte aber auch noch anders funktionieren. Das heißt, das ist ein so komplexes Meisterwerk, hat so viele Schichten und Facetten, dass man sich als Regisseur eigentlich daran ein ganzes Leben lang abarbeiten kann. Und es ist ja auch so, dass ich mittlerweile ja nicht mehr der gleiche bin, würde ich sagen, wie bei meiner ersten Tosca, sondern ich habe mich verändert, die Welt hat sich verändert, die Gesellschaft hat sich verändert und ich mache es natürlich auch an einem neuen Haus mit anderen Menschen, einem neuen wunderbaren Ensemble hier in Innsbruck und komme automatisch auch dadurch zu einem neuen Ergebnis.
Hast du denn trotzdem so ein paar Erfahrungswerte, von denen du gesagt hast, das kann ich übernehmen, das hat schon mal funktioniert? Oder ist es wirklich komplett so anders, dass du ganz von vorne nochmal angefangen hast?
Naja, es gibt schon Dinge in den Szenen, die ich immer noch so sehe wie vorher. Das sind vor allem so die menschlichen Auseinandersetzungen, die da stattfinden, zum Beispiel zwischen zwei sehr eigenwilligen, egozentrischen Künstler-Egos, die da aufeinandertreffen und dieser, ich sag mal fast schon Zweikampf zwischen dem beiden Protagonisten, Tosca und ihrem Freund, dem Maler, das hat schon Züge, die sind sehr in der Musik festgeschrieben und da ist es eigentlich schon fast von Puccini vorgegeben, was man da machen kann mit den beiden.
Die Oper basiert ja auf einem Schauspiel eines Franzosen und der hat dem Ganzen einen ganz konkreten politischen Rahmen gegeben, der in der Oper aber jetzt gar nicht so sehr zur Geltung kommt im Grunde genommen, wird nur am Rande so erwähnt. Wie siehst du denn das? Ist das Stück deiner Ansicht nach trotzdem ein politisches Stück oder ist es eigentlich eher so ein persönliches Drama?
Das Spannende ist, es ist beides. Es ist eingebettet, wie du gesagt hast, in einen politischen Hintergrund, der allerdings dann im Leben der Figuren ein Drama auslöst. Das heißt, das Private wird politisch.
Was für ein Thema hat denn das Stück für dich? Was möchtest du für eine Geschichte erzählen mit deiner Tosca?
Für uns war die zentrale Frage, um die es in dem Stück geht, die, was kann Kunst bewirken, in Zeiten, die zunehmend autoritär und gewalttätig werden. Also eigentlich eine Frage, die uns auch als Künstler und Schaffende, Theaterschaffende ganz persönlich betrifft, ist unsere Arbeit, nämlich das Herstellen von Illusionen, von schönen Illusionen, von Theateraufführungen, von Opernaufführungen, ist diese Kunstarbeit in Zeiten der zunehmenden Gewalttätigkeit weiterhin sinnvoll oder muss die Kunst kapitulieren und sagen, jetzt hat nur noch die Politik und leider das Recht des Stärkeren Vorrang?
Du hast ja in deiner Inszenierung, also es sind drei Akte und eure Idee war, jedem Akt eine der drei Hauptfiguren zuzuordnen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen, welcher Akt gehört zu welcher Figur und was sehen wir da, was erleben wir da?
Ja, wie du sagst, drei Akte und drei Hauptfiguren. Den ersten Akt haben wir dem Maler Cavaradossi gewidmet, der sich verwirklicht in seinem Atelier. Den zweiten Akt haben wir dem Machtpolitiker Scarpia gewidmet, der sich verwirklicht in seiner Verhörzentrale. Er ist ja Chef der Geheimpolizei. Und den dritten Akt, der gehört sozusagen Tosca, der Bühnenkünstlerin, die sich dort mit ihren Mitteln der Theaterkunst verwirklicht. Das heißt, es war uns wichtig, dass alle drei eine große Leidenschaft haben und auf der Suche sind und sich jeweils in einen Raum wir ihnen geben, einen theatralischen Raum, in dem sie dieser Leidenschaft nachgehen können und sich verwirklichen können. Und das ist im ersten Akt der Maler, der sucht in seinem Atelier nach der Schönheit, nach der größtmöglichsten Schönheit. Der Scarpia, der Polizeichef, der sucht im zweiten Akt in seiner Verhörzentrale nach der größtmöglichsten Authentizität. Dazu muss man sagen, er ist leider ein Sadist und versucht wie ein, hat den Ehrgeiz, wie ein Künstler die schönste Schönheit versucht herzustellen, so versucht er in seiner Verhörzentrale den größtmöglichen menschlichen Schmerz, den Bilder des größten Entsetzens, menschlichen Entsetzens herzustellen. Im dritten Akt versucht Tosca mit ihren Mitteln der Bühnenkunst die grausame Realität, die ja darin besteht, dass ihr Geliebter erschossen werden soll, zu überwinden, indem sie die Illusion herstellt, es sei alles nur Theater. Und angesichts der Ausweglosigkeit der Situation hat sie aber die ungeheure Kraft und Vorstellungskraft, eine Illusion zu erzeugen, dass das alles tatsächlich nur Theater ist, dass das nur Kulissen sind, dass das nur Kostüme sind, die das Erschießungskommando trägt und dass die Waffen nur Platzpatronen haben. Und schafft es aber dadurch tatsächlich, die Kraft von Kunst vorzuführen, den Zuschauern, nämlich die Kraft, dass die Kunst die grausame Realität überwinden kann.
Wie ist das denn am Ende? Glaubst du, dass die Kunst das wirklich überwinden kann oder kannst du das erzählen mit der Geschichte oder erlebt die Kunst doch eine Niederlage gegenüber der Macht?
Ich denke, sie behauptet sich für Momente. In einer ausweglosen Situation übersteigt die Kunst die Wirklichkeit. Tosca und der Maler erleben einen Rausch an Kraft, die sie sich gemeinsam geben und die sich auch, denke ich, auf die Zuschauer überträgt. Natürlich kommt am Ende, reißt diese Illusion ein und die Realität zeigt ihr so ein grausames Gesicht. Er ist doch erschossen worden. Aber wir haben für Momente erlebt, wie zwei Menschen sich gegen diese Wirklichkeit, gegen die Grausame aufbäumen und sich einen Raum der Illusion schaffen, der ihnen für Momente erlaubt, sich über die Wirklichkeit zu erheben.
Findest du es dass sie da sich eigentlich als starke Frau zeigt, jemand, die kämpft, die einen gewissen Überlebenswillen hat, oder ist sie eigentlich doch im Grunde genommen, im Grunde ihres Herzens relativ naiv, dass sie nicht durchschaut, dass Capia da ein Spiel mit ihr spielt und eigentlich alles, was er sagt, Fake News sind, also er genau andere Pläne spinnt als das, was er ihr gegenüber äußert?
Nein, ich denke nicht, dass sie naiv ist. Ich glaube auch, dass sie vielleicht selber weiß, dass das Ganze gar nicht so ist, wie er ihr das schildert, aber sie nimmt sich in ihrer entsetzlichen Auswegslosigkeit, in ihrer Situation der Ohnmacht, nimmt sie sich diesen einen Strohhalm und macht daraus aber ein großes, großes Stück Holz, an dem die beiden sich für Momente klammern können vor ihrem Untergang.
Der Cavaradossi hilft ja einem, nennen wir mal Oppositionspolitiker, Angelotti, auf der Flucht. Würdest du ihn als politischen Menschen bezeichnen, der bewusst sich gegen die Macht stellt, oder gerät er in das Ganze eigentlich mehr oder weniger hinein?
Ja, letzteres, so wie du formulierst, er gerät da hinein. Ich denke, Tosca und auch der Maler sind zwei sehr privilegierte Künstler, die am Anfang in einer Art Elfenbeinturm, ganz abgeschottet von der Wirklichkeit, ganz ihrer Kunst nachgehen können. Und auch der Maler hat in seinem Atelier zwar Motive, die vielleicht auch politisch sind, aber er benutzt sie eher als Material für seine Kunst. Dass er damit aber die Politik, die Tagespolitik in sein Atelier hineinbringt, ohne es zu wissen, das gibt dann der Geschichte den eigentlichen Lauf, was ich vorhin meinte, dass das Private dann anfängt, politisch zu werden.
Gerade dadurch, dass er ja kein besonders politischer Mensch ist, fragt man sich natürlich, welchen Nutzen hat Scarpia davon, diesen eigentlich unbedeutenden Menschen umzubringen? Hat er rein politische Motive oder sind das auch private, persönliche?
Ja, wahrscheinlich sind vor allem private, persönliche. Er hat die Möglichkeit, dadurch Tosca zu erpressen. Er sagt ganz klar, entweder du gibst dich mir hin oder ich bringe deinen Freund um, der in meiner Macht ist.
Also er ist eigentlich scharf auf Tosca, wenn wir es mal so sagen wollen. Also geht es eigentlich um die Tosca.
Absolut. Ich denke mal, die kennen sich schon länger, Tosca und Scarpia, denn sie sind ja beide in diesem System eine sehr prominente Persönlichkeiten. Und sie hat ihm wahrscheinlich schon öfter eine Abfuhr erteilt, weil sie ihn einfach unangenehm findet. Er sieht jetzt die Möglichkeit, einfach an diese Frau, die sonst nicht erreichbar ist, für ihn heranzukommen.
Also meistens ist es ja so bei den Figuren, dass es eine gewisse Schwarz-Weiß-Zeichnung gibt, dass man positive Seiten hat, aber auch negative oder böse. Beim Scarpia habe ich das Gefühl, der ist eigentlich nur böse. Hast du denn auch Seiten an ihm entdeckt, wo man sein Verhalten nachvollziehen kann oder wo man ihn versteht oder wo er Schwächen zeigt?
Ja, wir haben versucht, ihn nicht so eindeutig nur böse zu zeigen. Es gibt am Anfang eine Figur, die wir erfunden haben, eine Art Mutti haben wir die immer genannt, die da in seiner Verhörzentrale auch unterwegs ist, in dieser Männergesellschaft als eine Art Mama, die den Jungs mal was zu trinken gibt auch und dafür sorgt, dass Capia immer gut gekleidet ist. Und diese Männer, diese, sagen wir mal, alle übertoxischen Männer ein bisschen auch nicht eben nur als Bösewichter zeigt, sondern als teilweise auch wie so böse Jungs. Und das wird dann aber sehr bald umschlagen in eine wirkliche Grausamkeit während der Verhöre. Und wir haben aber auch versucht, ganz am Ende zu zeigen, dass Scarpia doch hinter all diesen sadistischen Emotionen, die er hat, ein Mensch ist.
Die Tosca hat wiederum eine Seite, die sie vielleicht auch manchmal ein bisschen nervig oder unsympathisch macht. Sie ist ja wahnsinnig eifersüchtig. Also sie wirft Cavaradossi alles Mögliche irgendwie vor und sagt, da ist irgendwas, der hat irgendwas mit einer anderen. Kannst du das verstehen oder wie empfindest du das? Ist das nicht ein bisschen anstrengend?
Ja, sicher. Aber das ist das, was ich eingangs meinte, diese extremen Egos, die da aufeinandertreffen. Ein Maler und eine Sängerin, die beide sehr prominent, sehr erfolgreich sind, sehr kreativ sind und die auf einer persönlichen Ebene natürlich jetzt gewisse Kämpfe austragen, die aber normal sind am Beginn einer jeden Beziehung. Denn ich würde sagen, die kennen sich noch gar nicht so lange. Das geht gerade erst los. Eigentlich beginnt das Stück mit einer Love Story. Es könnte eine große Liebesgeschichte werden. Und die beiden müssen sich erstmal zurechtfinden und versuchen, sich auch gegenseitig zu erziehen. Also zum Beispiel wird sie ja sogar absurderweise auf ein Bild eifersüchtig, das er gemalt hat von einer schönen Frau, und fordert von ihm, dass er diese Augen dieser Frau schwarz malt, weil sie selber auch schwarze Augen hat. Und er weigert sich, und am Ende greift sie einfach zum Pinsel und tut es selber. Und er steht da und kann es nicht fassen, dass sie gerade sein Kunstwerk da, also nicht, vielleicht nicht zerstört, aber wirklich sehr übergriffig
verfremdet
hat. Ja.
Oder genau. Sich näher rangeholt, je nachdem. Mhm. Machen denn die Figuren eine Entwicklung durch im Laufe der Oper?
Ja, das würde ich unbedingt sagen. Die Tosca beginnt als, wie gesagt, sehr egozentrische, eigenwillige, vielleicht sogar fast ein bisschen selbstsüchtige Künstlerin und hat eine Art Initiationsmoment, wenn eben in diesen Elfenbeinturm, in dem sie lebt, die Politik eintritt und macht einfach die Erkenntnis, dass sie als prominente Künstlerin, die auch auf Staatsanfängen singt und diesem System quasi als Aushängeschild dient, natürlich auch automatisch sich vielleicht nicht schuldig macht, aber jedenfalls nicht mehr unbeteiligt, sich die Hände reinwaschen kann und sagen kann, ich habe doch, warum passiert mir das jetzt? Ich habe doch immer nur der Kunst gelebt. Nein, es ist leider so, dass man in einer schmutzigen Welt nicht sauber bleiben kann, wenn man so prominente Künstlerin ist wie Tosca. Und ich würde sagen, auch der Maler macht eine Entwicklung durch von einem sehr hippen, frechen, aber auch sehr geschäftstüchtigen Maler mit einem Sinn für provokante Themen hin zu einem wirklichen, aufrichtigen, standhaften Kämpfer für die Opposition.
Tosca ist ja eine Oper, die viele kennen, die viele lieben, auch von der Musik her. Hast du denn irgendein Highlight, eine Szene, die du vom Musikalischen her zum Beispiel besonders magst, oder Arien, wo du denkst, ach, wie schön, dass ich die mehrmals singen hören darf auf der Probe?
Was ich besonders schön finde, ist eben die gerade erwähnte Szene, dieses Duett zwischen Tosca und dem Maler Cavaradossi, wo eben nicht nur ganz wunderschöne Liebesbekenntnisse die beiden sich gegenseitig geben, die auch eben auch teilweise in einem sehr ironischen Unterton. Und am Ende sogar ist ja so ist, dass der Maler den überraschenden Besuch von Tosca beenden möchte unbedingt, weil er ja diesen Oppositionspolitiker da sozusagen im Schrank versteckt hat und ihm den jetzt wieder rausholen möchte und ihm helfen möchte. Und Tosca geht aber nicht, sondern macht ihm eine Szene wegen dem Bild. Und er nur versucht, sie loszuwerden, indem er ihr immer wieder sagt, ich liebe dich doch, ich liebe dich doch. Und man merkt, wie Puccini eine Lust daran hat, diese wunderbare Musik des Liebesbekenntnisses durch eine Wiederholung, es wird mehrmals wiederholt, in eine Form zu bringen, wo es sozusagen kippt, in eine bissige Drohung, diese Liebeserklärung. Wenn du jetzt nicht gleich gehst, dann werde ich dir jetzt gleich nochmal sagen, dass ich dich liebe. Und sie sagt dann am Ende, ja, okay, ist gut, ich verstehe schon, du liebst mich, und geht dann.
Ob sie das glaubt, werden wir in der Szene danach dann sehen. Wenn du jetzt ein Publikum empfehlen möchtest, in diese Tosca zu gehen, was würdest du sagen? Warum muss man diese Tosca, deine Tosca oder die Tosca überhaupt sehen?
Weil wir versuchen, eine Grundfrage, die uns alle beschäftigt zurzeit, zu beantworten, mit den Mitteln der Oper, nämlich, was können wir tun in Zeiten zunehmender Gewalt? Das ist das, was ich eingangs sagte, ist die Kreativität, die Fantasie, die Kunst weiterhin wichtig. Macht es Sinn, in Zeiten der Gewalt weiter Bilder zu malen, zu singen, sich künstlerisch zu betätigen, wie gesagt, kreativ zu sein? Ich denke, dass diese Oper auch in unserer Interpretation ein ganz klares Statement ist, ja.
Vielen herzlichen Dank, Thilo, für dieses Gespräch, und ich hoffe, wir konnten Sie ein bisschen neugierig machen auf unsere Tosca. In unserem nächsten Podcast geht es um die letzte Premiere im Schauspiel in dieser Spielzeit. Kafka Umira. Kafka stirbt. Gesprächspartner ist der bekannte Schauspieler Maxim Monischek, der sich mit diesem Stück erstmalig als Regisseur präsentiert. Wir sind stolz darauf, dass er das gerade hier bei uns in Innsbruck am Tiroler Landestheater tut. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.